HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt wissen wir Bescheid. Das sind die Köpfe der künftigen Bundesregierung.
Ich habe mich vor Jahren bereits dafür entschieden, Angela Merkel in ihrer politischen Arbeit zu unterstützen.
Da müssen natürlich auch neue Leute eine Rolle spielen. Wir brauchen einen Schwung auch im Kabinett. Das ist ganz klar.
Ich mach weiter, ich mach einfach weiter.
Eigentlich drängt fast alles, was wir uns vorgenommen haben.
Ich mach weiter, ich mach einfach.
Jetzt geht es doch darum, Personen sozusagen Chancen zu geben.
Die Kanzlerin ist natürlich für mich eine Ansprechperson mit großer Weitsicht.
In jeder Generation gibt es eine Kanzlerin, einen Kanzler. In meiner Generation ist das Angela Merkel.
Die Partei, genauso wie die Gesellschaft, wir müssen alle mal wieder ein bisschen mehr kontrovers diskutieren. Dafür werbe ich schon.
Wir spielen weiter, wir spielen einfach weiter.
Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Dann wird eben weitergearbeitet.
Merkels Mannschaft vor dem Anpfiff. 6 Monate nach der Wahl gilt eine neue GroKo an den Start mit der altbekannten Kanzlerin Angela Merkel. Ab morgen wird regiert und Angela Merkel hat, was sie wollte, die Macht für weitere 4 Jahre. Nach 12 Jahren Amtszeit dürften die nächsten 4 wohl ihre letzten Jahre als Kanzlerin werden. Es könnten ihre bequemsten werden, zurücklehnen und nebenbei noch etwas Business as usual abwickeln. Aber wird ihr das mit dem Regierungspartner unter Erneuerungsdruck, dem Kabinett, in dem sich Parteikollegen als potenzielle Nachfolger warmlaufen, und mit der vielfältigen Opposition gelingen? Merkels Mannschaft, das Kabinett als Trainingslager, haben wir heute getitelt und wollen uns anschauen, was Angela Merkel in der nächsten Legislaturperiode erwartet, mit welcher Dynamik in ihrem CDU-Team mit Nachfolgeambitionen sie zu rechnen hat, aber auch, warum sie morgen tatsächlich zum 4. Mal in Folge zur Bundeskanzlerin gewählt werden kann. Das haben vor ihr nur Helmut Kohl und Konrad Adenauer geschafft. Wie hat sie das gemacht? 3 Amtszeiten hat sie schon hinter sich, die haben das Land verändert und sie haben auch Angela Merkel verändert. Unser Hauptstadtkorrespondent Christoph Schelt, Blick zurück und nach vorn.
2005 beginnt die Ära Merkel. Gar nicht so überzeugend. Ihre CDU verliert bei der Bundestagswahl Stimmen, aber eben nicht so kräftig wie Gerhard Schröders SPD. Und so kann Angela Merkel ihre erste Regierung bilden. Die Große Koalition, eine Zwangsehe, heißt es schon damals.
Ja, viele werden sagen, diese Koalition, die geht ja viele kleine Schritte und nicht den einen großen. Und ich erwidere Ihnen, ja, genau so machen wir das.
Am Ende gab es dann doch auch ein paar größere, auch wenn manches vielen wehtat, wie die Rente mit 67. Unpopuläres geht eben manchmal nur mit satter Mehrheit, wie in einer GroKo. Schuldenbremse, Rechtsanspruch auf Kitaplätze, Elterngeld, auch Ergebnisse des ersten Merkel-Kabinetts. Was aber wohl am ehesten hängen bleiben wird? Finanzkrise. Die Hypo Real Estate im Wanken, Lehman Brothers kaputt, Politik im Krisenmodus. Kanzlerin Merkel und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück versuchen, die deutschen Sparer zu beruhigen. Ihr gemeinsamer Auftritt schon fast legendär.
Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Merkel zeigt gegen Ende ihrer ersten Amtszeit eine Seite, die sie später noch öfter präsentieren wird. Ich kümmere mich, ich stehe für Stabilität und Sicherheit. Macht euch keine Sorgen, liebe Deutsche. Mentales Krisenmanagement sozusagen.
Merkel 2.
Nach der Zwangsehe kommt die Liebesheirat. 2009 schmiedet Angela Merkel eine Koalition mit der FDP, seit jeher der liebste Koalitionspartner für die Union.
Um 2.12 Uhr. Waren wir mit der Arbeit fertig? Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander.
Aber die Jugendliebe aus der alten Kohl-Ära lässt sich nicht so recht aufwärmen. Ernüchterung statt Liebeszauber. Was hängen bleibt, ist vor allem Streit. Wildsau, Gurkentruppe, Rumpelstilzchen. So beschimpfen sich vor allem die kleinen Koalitionspartner CSU und FDP. Die Kanzlerin muss schlichten.
Diese Wortwahl ist nicht nachahmenswert.
Den Laden zusammenhalten, die Alphatiere im Zaum halten. Dafür sind Angela Merkels Qualitäten als Vermittlerin gefragt. Sie wird sie später noch öfter brauchen. Nicht nur mit den Dobrindts und Westerwelles der Republik, sondern auch mit den Trumps und Erdogans auf der Weltbühne. Nach äußerst holprigem Start ging bei Schwarz-Gelb dann doch noch was voran. Hängen bleiben werden vor allem Dinge, die im Koalitionsvertrag gar nicht vorgesehen waren. Die Abschaffung der Wehrpflicht und der Beginn der Energiewende 2011.
So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, So unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Flexibel auf äußere Einflüsse reagieren. Auch das typisch Merkel.
Merkel 3.
Was politisch von dieser Amtszeit ab 2013 hängen bleibt, ist noch besser im Gedächtnis. Der Mindestlohn zum Beispiel, auch wenn Merkel den ursprünglich nicht wollte, war er doch ein sozialdemokratisches Herzensprojekt. Und auch die sogenannte Ehe für alle wird hängen bleiben. Auch diese Abstimmung kein Wunsch Merkels, eher ein Akzeptieren gesellschaftlicher Veränderungen.
Und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke.
Am Ende gut aussehen mit Projekten anderer, auch das kann Angela Merkel ganz gut.
Merkel 4.
Es gibt nicht wenige, die sagen, dass die vierte Amtszeit die letzte sein wird. Ja sogar, dass sie nicht mal vollständig sein wird. Angela Merkel streitet das immer ab.
Ich habe deutlich gemacht, als ich wieder angetreten bin, dass ich für 4 Jahre antrete. Nun haben wir alle über unser Leben nur bedingt Verfügungsgewalt. Aber ich habe die feste Absicht, das auch genauso zu machen, wie ich es den Menschen gesagt habe.
Gut vorstellbar, dass sie versuchen wird, ihr Erbe zu regeln. In der Partei hat sie dafür einen ersten Schritt gemacht. Auch wenn sie immer sagte, dass sie nicht vorhabe, eine Nachfolgerin vorzuschlagen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Generalsekretärin der CDU und dürfte den Titel Kronprinzessin so schnell nicht wieder loswerden. Und politisch? Auf die Geschichtsbücher hatte es Angela Merkel nie abgesehen. Ein Prestigeprojekt zum Abschied ist von ihr also kaum zu erwarten. Eine Vision für die Zukunft Deutschlands ohne sie entwerfen? Warum sollte sie damit ausgerechnet jetzt anfangen? Sie wird sich mit ihrer Regierungsmannschaft am Koalitionsvertrag abarbeiten und auf die aktuellen Ereignisse reagieren, für neue Probleme Lösungen suchen. So wie immer.
Christoph Schelt über die letzten 12 Jahre von Angela Merkel als Bundeskanzlerin und die Erwartungen an sie für die nächsten 4. Christiane Hoffmann ist stellvertretende Büroleiterin im Hauptstadtstudio, im Hauptstadtbüro des Spiegels. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Hallo, guten Tag.
Das hätte ja vor 28 Jahren, als Angela Merkel in die CDU eingetreten ist, keiner für möglich gehalten, dass sie so präzise in die Fußstapfen von Helmut Kohl tritt. Am Ende dieser Legislaturperiode mit einer Amtszeit von 16 Jahren wäre sie dann fast auf den Tag genau gleich auf mit Helmut Kohl. Was hat sie denn nach Ihrer Einschätzung dorthin gebracht? Einfach nur klug reagieren, wie der Kollege eben gesagt hat?
Naja, das war ja das Markenzeichen der frühen Angela Merkel in der deutschen Politik, dass sie permanent unterschätzt wurde. Ne? Wie Sie gesagt haben, das hätte man 1990, 1991 überhaupt nicht erwartet. Und das hat ihr sicherlich geholfen, dass sie so unterschätzt worden ist. Ich glaube, dass da viele Eigenschaften zusammenkommen müssen, damit jemand einen so langen Weg gehen kann. Sie hat sich ja auf der einen Seite sicherlich einiges von Kohl abgeschaut, das Aussitzen, das Warten können, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, einen machtpolitischen Instinkt, auch letztlich dann die nötige Härte, die sie zum Beispiel gezeigt hat, als sie Kohl entmachtet hat oder als sie 2013 zugesehen hat, wie die FDP unterging und sie selbst fast die absolute Mehrheit holte. Also da so ein ganz klares machtpolitisches Kalkül. Auf der anderen Seite hat sie aber eben auch sehr vieles anders gemacht als die bis dahin sehr männerdominierte deutsche Politik. Vor allen Dingen ihre moderierende, ausgleichende Art, das Zurückschrecken vor der politischen Zuspitzung, symbolisch dafür die Raute, also dieses, die ja so zum Symbol der Ruhe geworden ist, ihr ganzer sehr rationaler und analytischer Zugang zu Politik, da hat man doch auch deutlich mit den Jahren einen eigenen Merkel-Stil gesehen, der sich da herausgebildet hat.
Aber es ist schon interessant, dass so eine steile Karriere funktioniert. 1990 Eintritt in die CDU und 1991 schon Bundesministerin für Frauen und Jugend bis 94, dann Bundesumweltministerin 94 bis 98, dann Generalsekretärin. Und das alles ohne Visionen oder programmatischen Profil.
Naja, der Sprung nach ganz oben hat dann ja geklappt in einem Moment, in dem sich im Grunde alle Männer in der Union diskreditiert hatten bis zum gewissen Grad in einer echten Krisensituation. Und man hat sie dann ja auch als Trümmerfrau bezeichnet, wie und auch die Parallele zu Andrea Nahles jetzt im Moment gezogen. Also das ist ja relativ häufig, dass das eigentlich der Moment für einen Außenseiter oder eine Außenseiterin ist, wenn eine Partei in einer ganz schweren Krise ist.
Aber sie spielt eben auch von ihrem Stil her, wie Sie eben sagten, mit dem ruhigen Reagieren, Moderieren, Ausgleichen, ja auch mit einem bestimmten Bild oder inszeniert auch ein Bild. Sie ist zurückhaltend, gibt sich fast geschlechtsneutral, geht auf so einer Beziehungsebene auch an die Wähler ran. Ich erinnere mich noch gut an den Wahlkampf 2013, wo sie dann so antrat, dass sie sagte, wir kennen uns, wir hatten doch gute Jahre miteinander, also so ganz auf dieser persönlichen Ebene und nicht, ich werde das Land jetzt in eine neue Richtung lenken. Also das ist schon auch ein bestimmter Stil, der offensichtlich ankommt.
Ja, das hat natürlich auch eine Tradition, gerade in der Union. Das erinnerte ja auch an Adenauer, an keine Experimente. Ne? Da knüpft sie auch an etwas an. Und gleichzeitig hat sie da, glaube ich, eine ganz spezielle Art gefunden, ihre Weiblichkeit auszuspielen. Die
mütterliche Weiblichkeit.
Ja, genau, ihre Mütterlichkeit. Das drohte ihr ja zunächst eher zu schaden. Das gab ja am Anfang ihrer Kanzlerschaft diese Kandidas-Frage. Kann eine Frau überhaupt Kanzlerin sein? Frauen erschienen zu emotional für die Macht und dann bekam sie dieses abwertende Attribut Mutti, also als eine irgendwie eine spießige Frau mit Küchenschürze und Kartoffelsuppe, und dann hat sie genau das in eine positive Qualität umgewandelt. So eine behütende Mütterlichkeit, die sie dann ausgespielt hat und die letztlich dann im Wahlkampf 2013 genau in der Weise, wie Sie das beschrieben haben, auch gewirkt hat. Und sie hat sich dann ja wirklich auch als so eine einfache Mutter inszeniert mit ihrem, dass sie da gerne im Garten rumpuzzelt und dann eben die Kartoffelsuppe kocht.
Aber gerne trotzdem auch die einfache Mutter vertreibt durchaus auch Konkurrenten oder hat es eben auch mit Helmut Kohl aufgenommen.
Ja. Ja, sicher. Also natürlich musste sie, um da hinzukommen, sich gegen eine ganze Reihe von Konkurrenten, und das waren zu der Zeit nun mal praktisch ausschließlich Männer, durchsetzen. Ich wehre mich trotzdem gegen dieses Bild von der männermordenden Kanzlerin oder der Frau, die da die ganzen Männer weggebissen hat. Ich sehe das als einen ganz normalen Weg, den eben jemand, der es in der Politik nach ganz oben schaffen will, auch gehen muss. Und ich sehe nicht, dass sie dort rücksichtsloser oder gar ruchloser vorgegangen wäre, als andere das auch getan haben.
Aber Roland Koch oder Friedrich Merz hat es dann eben erwischt. Jetzt ist Angela Merkel seit dem Jahr 2000 Parteivorsitzende. Seitdem hat sie mit 8 verschiedenen SPD-Vorsitzenden zu tun gehabt. Jetzt kommt die 9., in dem Fall auch eine Frau auf Seiten der SPD mit Andrea Nahles. Und erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik sind 2 Frauen an der Spitze der regierenden Parteien. Also an denen kommt keiner vorbei. Ist das was Bemerkenswertes für Sie?
Was mich am meisten erstaunt hat, ist, wie wenig das eigentlich bisher Thema ist. Das wird ja fast nur so am Rande bemerkt, als hätten wir da jetzt schon wirklich eine sehr große Selbstverständlichkeit damit. Ich glaube, dass das tatsächlich noch etwas Besonderes ist. Und was ich eigentlich das Bemerkenswerteste finde, ist, dass im Moment 2 Frauen am besten positioniert sind auch für die mögliche Nachfolge von Angela Merkel. Frau Kamm-Karrenbauer wurde ja eben im Bericht schon erwähnt. Und die zweite, da sehe ich die Verteidigungsministerin von der Leyen. Und wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass eine Frau auf eine Frau folgt im wichtigsten Amt in der deutschen Politik, dann wäre das meiner Ansicht nach wirklich eine Revolution. Dann hätten wir nicht mehr die Leuchtturmfrauen wie Maggie Thatcher, die Ausnahme sind, sondern so eine Selbstverständlichkeit eines Machtwechsels auch von Frau zu Frau.
Was macht Angela Merkel aus und was ist ihr Erfolgsrezept? Von Christiane Hoffmann, eine Einschätzung vom Spiegel war das. Dankeschön. Merkel und ihre Mannschaft, das Kabinett als Trainingslager, der Tag in HR2 Kultur. Angela Merkel wird Kanzlerin zum vierten Mal, vielleicht zum letzten Mal. So wird das Kabinett zur Arena. Hier wird sich warm gelaufen für den Wettbewerb um die Nachfolge. Vielleicht kann man ja aus Trainingskonzepten anderer Disziplinen etwas lernen.
So, Gewicht auf Standbein verlagern. Viel energischer decken, Frau Götte-Möller, nicht abdrängen lassen.
Das Trainingslager zum Winterschlussverkauf findet auch in diesem Jahr in der Turnhalle des Claudia-Schiffer-Gymnasiums statt. Übungsleiter Friedhelm Pötter korrigiert hier gerade letzte Unstimmigkeiten im Bewegungsablauf. Herr Pötter, Ihre Teilnehmerinnen sind ja durch die tägliche Jagd nach Sonderangeboten im Grunde austrainiert. Gibt's da überhaupt noch was zu verbessern?
Ja, Sie haben es ja selbst gerade bei Frau Götte-Möller gesehen. Nicht? Sie vernachlässigt noch zu sehr die Defensivarbeit. Nicht? Damit gibt sie anderen Kunden die Möglichkeit, über die Schulter bzw. von links vorbeizugreifen. Und damit ist sie natürlich insbesondere bei Kurzwaren und kleineren Haushaltsartikeln im Nachteil. Nicht? Aber sie hat ja auch ihre Stärken. Sie hat eine starke linke Greifhand, steht eigentlich immer goldrichtig zum Regal. Können Sie jetzt gerade wunderschön beobachten. Hier, ja, sehr schön, Frau Götte-Möller.
Ich sehe hier rechts in der Halle das Training mit dem Sonderangebot. Eine Dame, die einen Slalomkurs durchläuft. Um wen handelt es sich hier, Herr Pötter?
Das ist jetzt unsere Frau Nölken-Böckhoff. Das ist eine Filigrantechnikerin. Hier schön zu sehen gerade. Sie führt den Artikel ganz dicht am Körper, ist schwer von der Ware zu trennen. Ne? Am Wühltisch und auf der Rolltreppe kann sie praktisch alles. Ne? Aber im Zweikampf, da fehlt ihr noch der letzte Biss. Ne? Sucht nicht immer den direkten Weg zur Kasse. Und dabei sage ich ihr immer, Gerda, hör auf zu meckern. Gekauft ist, wenn die Kasse klingelt.
Interessant, ja. So viel hier vom Trainingslager der Stenkelfelder Hausfrauen und damit zurück ins Funkhaus.
So, Frieda, und jetzt komm noch mal. Rechts die Hand hier gesehen und die Socken mitnehmen und steil auf die Kasse. Ja, hopp, 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 hopp.
Später mehr Trainingstipps von Stenkelfeld, HR2 Kultur der Tag. Und wer trainiert in Berlin? Noch wird nicht Vollkontakt gekämpft. Erstmal muss man sich ja aufwärmen. Erst einmal müssen alle in ihre überwiegend neuen Ministerposten finden. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, über potenzielle Spitzenkandidaten und Kandidatinnen für die nächste Bundestagswahl zu spekulieren. Bevor wir die Ministerriege durchgehen, vor allen Dingen die CDU-Ministerriege, nehmen wir uns die vor, die als neue CDU-Generalsekretärin als Hoffnungsträgerin gilt. Annegret Kramp-Karrenbauer. Aus dem Saarland hat sie sich in eine aussichtsreiche Position nach Berlin gekämpft.
Annegret Kramp-Karrenbauer. Mehr Zungenbrecher denn Name.
Bei meinem ersten Auftritt in St. Wendel bei der Jungen Union hat er mich als Frau Kramp-Kampfhausen begrüßt.
Doch die heute 55-Jährige sorgte dafür, dass dieser Name im Gedächtnis blieb. Aufgewachsen in konservativ-katholischem Elternhaus, mit 18 der Eintritt in die CDU, mit 22 die Hochzeit, 3 Kinder. Klassisch saarländisch soweit. Doch um den Nachwuchs kümmerte sich ihr Mann Helmut, ein ehemaliger Bergbauingenieur, überließ ihr die Karriere und die verlief steil. Mit 38 die erste Landesinnenministerin Deutschlands, mit 48 Ministerpräsidentin und das, zumindest nach außen hin, ohne überbordendes Ego.
Generell ist mein Eindruck auch in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen auf Bundes- oder auf Landesebene, dass es nicht wichtig ist, wer den größten Apparat, das größte Auto oder den größten Schreibtisch hat. Das wird alles etwas entspannter gesehen, als das nicht bei allen Männern, aber bei dem einen oder anderen der Fall ist.
Doch wer sie mit ihrer ruhigen, unprätentiösen Art unterschätzt, der geht fehl. Kramp-Karrenbauer kann auch anders.
Wenn ich nur mit Sympathie und Netzwerken agieren würde, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Sondern da braucht man auch ein Stück Ellbogen dazu, um auch eigene Interessen durchzusetzen.
Und das für ihre Gegner wohl die größte Gefahr. Kramp-Karrenbauer weiß, wie sie diese Ellenbogen einzusetzen hat. Selbst weniger wohlmeinende Weggefährten bescheinigen ihr eine brillante Analysefähigkeit, ein außerordentliches politisches Gespür. Wie damals Anfang 2012, als sie entgegen vieler Ratschläge die deutschlandweit erste Jamaika-Koalition aufkündigte, ausgerechnet am Dreikönigstreffen der FDP.
Schluss mit Partnern, die nicht verlässlich sind. Ja zur Verantwortung und damit ja auch zum Bruch von Jamaika. Und es war richtig und ich bin stolz darauf, dass wir das getan haben.
Es war ein riskanter Schritt ins Nichts, doch die Zeit gab ihr recht. Ihre Beliebtheitswerte im Land exzellent. Der Wahlsieg der CDU im vergangenen März war auch ihre als Landesmutter. Der Schulz-Zug weit weg von Berlin schon in Saarbrücken gestoppt und das mit über 40%. Das weckt Sehnsüchte bei der CDU. Nicht erst seitdem fiel also ihr Name immer wieder in Berlin. Ministerin, vielleicht sogar Merkel-Nachfolgerin. Auch weil sie trotz konservativen Wertgerüsts nie einen Hehl aus der politischen Nähe zur Kanzlerin machte. Auch wenn sie selbst immer wieder jegliche Ambition dementierte.
Ich bin ganz gern in Berlin. Es ist immer schön, auch dort die Kollegen zu treffen. Auch das ein oder andere Mal Großstadtluft zu schnuppern. Aber ich bin jedes Mal auch wieder sehr froh, wenn ich im Saarland bin. Das war eine grundehrliche Antwort. Ich will keinen Ministerposten, ich will Ministerpräsidentin bleiben.
Allerdings, wer abseits der Mikrofone mit ihr sprach, der hörte immer wieder eine Variante. Dann nämlich, wenn das politische Erbe von Angela Merkel in Gefahr geraten sollte, dann würde sie Verantwortung in Berlin übernehmen. Jetzt scheint es soweit.
Jetzt ist es soweit. Annegret Kramp-Karrenbauer ist Generalsekretärin der CDU und damit eine der potenziellen Nachfolgerinnen Merkels. Lange hat Angela Merkel dafür gesorgt, dass ihr keiner im direkten Umfeld gefährlich werden kann. Jetzt ist sie umgeben von potenziellen Nachfolgern und Nachfolgerinnen, hat sie auch in ihr Kabinett geholt ins Trainingslager. Professor Oskar Gabriel, Politikwissenschaftler an der Uni Stuttgart, guten Tag.
Guten Tag.
Annegret Kramp-Karrenbauer gilt aus Sicht der politischen Beobachter schon fast als gesetzt mit diesem Rückhalt in der Partei. Ist das gerechtfertigt?
Ich halte das für eine vorschnelle Einschätzung. Frau Kramp-Karrenbauer hat schon vorher zum Kreis der potenziellen Nachfolger von Frau Merkel gehört, wie andere auch. Sicherlich hat sich durch ihre Nominierung zur Generalsekretärin und ihre anschließende Wahl ihre Ausgangsposition gegenüber den möglichen Mitbewerbern verbessert. Aber ich glaube nicht, dass das Rennen bereits entschieden ist.
Es sind ja jetzt bei den designierten CDU-Ministern und Ministerinnen auch einige dabei, wo man sich vorstellen könnte, dass die ganz gerne in die Fußstapfen Angela Merkels treten möchten und vielleicht auch nicht unbedingt einverstanden sind damit, wenn das jetzt so als gesetzt gelten sollte. Gehen wir doch mal durch, wer sich da warm läuft. Da sind zum einen die langjährigen Merkel-Begleiter Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin auch im neuen Kabinett, und auch der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Beide haben bereits vor der Nominierung von Kramp-Karrenbauer und vor der Regierungsbildung zum Kreis der immer wieder gehandelten Nachfolger gehört. Und das hat sich seither auch nicht verändert. Ich glaube nicht, dass sich ihre Chancen verbessert haben. Sie haben sich aber auch nicht verschlechtert. Generell kann man sagen, dass beide der gleichen Generation angehören wie Merkel, im Grunde auch ihre politische Kontinuität fortsetzen könnten. Das ist auf der einen Seite sicherlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, dass nach 16 Jahren Merkel, die es dann am Ende ihrer Amtsperiode sein werden, möglicherweise auch das Bedürfnis besteht nach einer gewissen Veränderung des politischen Stils.
Also dass so eine Thronfolgerin wie Ursula von der Leyen, die man sich lange hat vorstellen können, dann irgendwann selbst auch nicht mehr der Generation angehört, die dann vielleicht in der nächsten Riege dran wäre.
Das könnte man so sehen. Das ist ein Gesichtspunkt, der eher für Frau Karrenbauer spricht. Auf der anderen Seite ist sie ja auch in ihrem Profil Merkel sehr ähnlich, in ihren politischen Grundpositionen sozialpolitisch etwas konservativer als Merkel. Aber sie ist sicherlich eher zum Modernisierungsflügel der CDU zu rechnen als zum Traditionsflügel und auch etwas jünger als Merkel.
Mhm. Da hätten wir ja noch jemand Jüngeren jetzt auch im Kabinett, Julia Klöckner, Merkel treu, jetzt Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, zumindest als solche vorgesehen, und eben eine treue Gefolgsfrau Merkels. Das wäre zwar sicher nicht politisch eine Kehrtwende, aber in der Generation eins jünger.
Die enge Beziehung zwischen Merkel und Klöckner hat etwas gelitten durch den rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf, in dem ja Frau Klöckner gewisse Absetzbewegungen in der Flüchtlingspolitik von der Regierungschefin gemacht hat, etwa durch ihren gemeinsamen Presseauftritt mit dem Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg, Guido Wolf, oder durch die Einladung Seehofers in den rheinland-pfälzischen Wahlkampf. Beides hat nicht dazu beigetragen, ihre Nähe zu Merkel zu unterstreichen oder gar sie noch zu intensivieren. Es kommt weiter hinzu, dass man von einem potenziellen Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin erwartet, dass man sich in Wahlen bereits bewährt hat. Julia Klöckner hat zwei Landtagswahlen in Folge verloren, die letzte aus einer sehr günstigen Ausgangsposition heraus. Und ich glaube auch nicht, dass das Landwirtschaftsministerium die großen Profilierungschancen bietet, die etwa Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium nach wie vor hat oder Peter Altmaier als neuer Wirtschaftsminister.
Na, da fragt man sich natürlich, ob ein anderer, der sicher auch in den Startlöchern steht, mit dem Ministerium, was er abbekommen hat, sich profilieren kann, der Gesundheitsminister Jens Spahn. Das ist ja ein Merkel-Kritiker, der eingebunden ist ins Kabinett und man möglicherweise erwartet, dass er sich jetzt an die Kabinettsdisziplin hält, soweit die Theorie. Aber der ist auf jeden Fall ehrgeizig, kantig. Wahlen gewonnen hat er auch noch nicht. Wird er denn in diesem Amt Profil zeigen können oder wird er gerade ausgebremst?
Es ist zunächst einmal so, dass Merkel mit der Ernennung von Spahn zum Gesundheitsminister einem Wunsch des konservativen Parteiflügels Rechnung getragen hat, der ja von Merkel erwartet hat, dass einer der ihren in den engeren Führungszirkel aufgenommen werden würde. Das Gesundheitsministerium kommt ihm insoweit entgegen, als er ja früher gesundheitspolitischer Sprecher der CDU gewesen ist und dort Fachkompetenz nachgewiesen hat. Auf der anderen Seite ist dies nicht ein Ministerium, das bei Politikern ausgesprochen beliebt ist. Es hat etliche Vorgänger gegeben, die in diesem Amt gescheitert sind. Und als Minister muss Spahn natürlich seinen Anhängern in der Partei und auch der Öffentlichkeit demonstrieren, dass er nicht nur Reden und Mehrheiten organisieren, sondern auch politische Probleme lösen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, in welchem Umfang ihm das gelingen wird.
Jens Spahn ist ja eher eben der konservative Flügel, Ursula von der Leyen eher der Modernisierungsflügel der CDU. Ist es denn überhaupt wahrscheinlich, dass jemand aus solchen politischen Randzonen innerhalb der Partei zu so einer Kandidatur überhaupt antritt?
Die CDU hat ja bislang erst zweimal den Versuch unternommen, einen Exponenten des konservativen Flügels zum Kanzlerkandidaten zu machen. Der erste Fall war Strauß, der zweite Fall war Stoiber. In beiden Fällen ist das grandios gescheitert. Und vor diesem Hintergrund halte ich es nicht für sehr wahrscheinlich, dass ein Vertreter eines der beiden Parteiflügel, das gilt für Frau von der Leyen ebenso wie für Spahn, dazu in der Lage sein wird, sich durchzusetzen im Rennen um die Kanzlerkandidatur, weil in der CDU die Erwartung vorhanden ist, dass ein Spitzenpolitiker, mit dem man in den Wahlkampf geht, eben auch breite Unterstützung in der Partei hat. Das ist bei allen vorherigen Kanzlerkandidaten mit den beiden Ausnahmen, die ich genannt habe, der Fall gewesen. Und auch Angela Merkel ist ja nicht als die Modernisiererin hervorgetreten, als sie erstmalig zur Kanzlerkandidatin nominiert wurde.
Ein Blick in die Zukunft mit Professor Oskar Gabriel, Politikwissenschaftler an der Uni Stuttgart. Wer wird sich warm laufen für die nächste Bundestagswahl und die Spitzenkandidatur bei der CDU? Dankeschön. Merkels Mannschaft, das Kabinett als Trainingslager, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal ab ins Training.
So, Sascha, jetzt das volle Tempo aufnehmen.
Ja!
Bürgersteigbreite voll ausnutzen. Den Kinderwagen enger passieren. Jetzt die Oma wegklingeln. Und nicht ausweichen.
Da haben wir es wieder.
Mehr Tempo für Fahrradkuriere ist das Ziel eines Lehrgangs des Zentralverbands Deutscher Kurierdienst e.V. Rund um die Jan-Ulrich-Gedenkstätte hat Übungsleiter Eckhard Oeltig einen anspruchsvollen Parcours abgesteckt. Welche Fehler gilt es auszumerzen?
Ja, Sie haben es ja gerade selber gesehen. Ja. Der Sascha Hörgerin guckt sich nach einem harmlosen Rempler völlig unnötig nochmal nach der Fußgängerin um. Hm. Bei Tempo 65 kommt man da fast zwangsläufig von der Ideallinie weg. Und dann reicht normalerweise ein geparktes Auto oder wie hier so ein Bauschuttcontainer. Guck, da hängt er jetzt drauf. Ne? Selber schuld, sag ich mal. Und das kostet natürlich wertvolle Sekunden bei der Zustellung. Warte mal.
Tobias, da gibt's nichts zu bremsen. Ein Hund ist eine Sache.
Für jeden Pinscher gehen die hier in die Eisen. Ne? Gestern wollte er vorm Linksabbiegen schon wieder den Arm rausnehmen, wie unsere Oma beim Pfingstausflug. Ne? Zum Verzweifeln ist das.
Wie reagiert denn nun die Bevölkerung auf den Fahrstil ihrer Absolventen?
Ja, meistens zu spät. Kaum hat einer mal einen Krückstock in der Hand oder ist schwanger, glauben die gleich, sie wären unter Naturschutz und können auf dem Bürgersteig spazieren gehen. Ne?
Ja, das soll's von hier gewesen sein. Mehr Tempo für Fahrradkuriere und damit...
Oh, endlich mal, Markus! Aber jetzt schnell wieder auspendeln, nichts passiert! Und nächstes Mal den Ellbogen noch früher raus.
Stenkelfeld-Training für Fahrradkuriere, Tipps für unser Trainingslager HR2, der Tag. Man gewinnt eben am besten ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt haben wir bis hierhin über Angela Merkel vor ihrer vierten Amtszeit gesprochen und über die Parteifreunde, die sie umringen und vielleicht im Laufe der nächsten Jahre auch ein- oder überholen wollen. Aber außer von den regierenden Parteien werden das politische Geschehen und die Debatten auch noch beeinflusst von, genau, der Opposition. Da kommt was auf Merkels Regierungsriege zu. Daniel Bauer skizziert, was von dieser Opposition zu erwarten ist.
So richtig glücklich hat Angela Merkel gestern nicht ausgesehen, kurz bevor sie den Koalitionsvertrag unterschrieben hat.
Wir sind schon voller Konzentration auf diese Arbeit. Wir können auch gerne freundlich gucken, es fällt mir nicht schwer.
Aber vielleicht hat sie ja doch schon daran gedacht, was da in den nächsten 3,5 Jahren auf sie zukommt. Regieren mit Seehofer und der SPD wird kein Zuckerschlecken, aber vor allem gibt es diesmal im Parlament wieder eine richtige Opposition. Die Angriffe kommen nicht mehr nur von links, von der Linkspartei und von den Grünen, sondern auch von der FDP und der AfD. Das weitgehend Ungestörte vor sich hin regieren, das dürfte damit vorbei sein. Vor allem AfD-Fraktionschef Gauland macht keinen Hehl daraus, dass er Merkel am liebsten vor sich hertreiben würde.
Nur unsere Stärke, nur unsere Wahlerfolge garantieren überhaupt, dass diese Bundesregierung sich, wenn auch in Millimeterschritten, mal in eine richtige Richtung bewegt.
Und dieser Plan, die Union immer weiter nach rechts zu treiben, der funktioniere ja auch schon.
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass überhaupt jemand wie Jens Spahn bei dieser Kanzlerin Minister geworden wäre, wenn nicht seine Position plötzlich in der Basis der CDU offensichtlich großen Widerhall finden.
Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Kanzlerin ihr Kabinett mit Blick auf die AfD besetzt hat, eine rechte Fundamentalopposition im Bundestag könnte auf Dauer zum Problem werden. Die SPD kann davon mit Blick auf die Linke ein Lied singen. Aber auch die Liberalen dürften Merkel das Leben noch schwer machen. Partei- und Fraktionschef Christian Lindner hält sich nach der Jamaika-Pleite zwar noch zurück, aber das geht vorbei.
Wir sehen uns als eine Opposition aus der Mitte des Parlaments für die Mitte des Landes. Nicht schrill und erst recht nicht fundamental machen wir Opposition, sondern smart.
Soll heißen, die FDP wird der Union ziemlich bald klar machen, dass man eigentlich der viel geeignetere Koalitionspartner wäre. Vor allem die sozialdemokratisch gefärbte Europapolitik werden Lindner und seine Fraktion im Bundestag aufs Heftigste attackieren. Und manch einer in der Union wird da unterm Tisch heimlich mitklatschen. Auch das wird für Merkel noch unangenehm. Aber dafür bleibt es wenigstens mit Grünen und Linken weitgehend entspannt. Robert Habeck, der neue Grünen-Chef, sorgt sich ja sogar um den Wohlfühlfaktor im Kabinett.
Die Atmosphäre in der Regierung, die wird eine Belastungsprobe werden. Das haben wir die letzten Tage schon gesehen.
Und Linken-Chef Bernd Rieksinger tüftelt auch nur an Plänen, an denen sich dann wieder vor allem die SPD abarbeiten darf.
Wir werden im September starten mit einer großen Kampagne zum bezahlbaren Wohnen.
Und das ist dann zumindest ein kleiner Trost für die Kanzlerin. Auch für die Genossen wird die neue GroKo kein Spaziergang. Und da kann man auch schon mal
freundlich gucken, es fällt mir nicht schwer.
Daniel Bauer über die Oppositionsparteien in der nächsten Legislaturperiode. Mal sehen, wie oft die Kanzlerin da noch freundlich gucken kann. Jakob Augstein, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Guten Tag.
Hallo, Tag.
Sie sind bekanntermaßen nicht begeistert von der neuen GroKo, das kann man Ihren Artikeln entnehmen. Jetzt kommt sie aber. Was erhoffen Sie sich in dieser Situation von der Opposition?
Naja, nun ist das die kleinste GroKo, die wir jemals hatten, aber es ist immerhin trotzdem noch so eine kleine große Koalition. Insofern hat die Opposition nicht sehr viele Möglichkeiten und es ist ja eine sehr zersplitterte Opposition. Wir haben ja so viele Oppositionsparteien gab es ja noch nie. Also ich würde sagen, die Hoffnung, die wir in die Opposition haben, die ist sehr begrenzt. Ich glaube, es gibt zwei, tatsächlich, es tut mir leid, das muss man so sagen, zwei echte Oppositionsparteien. Das ist die AfD und das ist die Linkspartei. Naja, und die haben in der Öffentlichkeit einen sehr begrenzten Widerhall.
Sie sagen zersplittert, aber man könnte ja genau umgekehrt argumentieren und sagen, es sind aber 4 Oppositionsparteien. Das heißt, es wird von allen Seiten Gegenwind geben.
Ja, sind es denn wirklich so richtige Oppositionsparteien, die anderen? Ich weiß nicht, die Grünen hätten am allerliebsten auch mit Merkel regiert. Die können diese Regierung kaum glaubhaft unter Feuer nehmen. Die FDP ist unter Lindner am Schluss nur noch so eine Art Satiregruppe geworden, weil wie soll man denen irgendwas glauben? Die hätten ja immer mitmachen können. Das merkt man ja jetzt schon. Deshalb nimmt ja jetzt schon niemand mehr ernst, was Lindner sagt. Die einzigen, die wirklich eine abweichende Meinung haben, sind halt nun mal die ganz Linken und die ganz Rechten. Und leider, auch wenn das jetzt vielleicht mit der journalistischen Unabhängigkeitspflicht kollidiert, leider muss ich sagen, ist die AfD Oppositionsführerin. Das heißt, immer wenn die Regierung geredet hat, hören wir danach dann Herrn Gauland oder Frau Weidel.
Es gibt einfach bestimmte Privilegien für die größte Oppositionspartei, deswegen Oppositionsführer, weil es eben die stärkste Oppositionsfraktion ist. In Person Alexander Gauland hat die AfD ja schon am Wahlabend angekündigt, wir werden Frau Merkel jagen. Dann wurde das präzisiert, wie eben gehört. Wir werden also Druck ausüben von allen Seiten. Und wir haben ja eigentlich schon die Ministerriege mitgestaltet. Sehr selbstbewusst geht man daran. Ist das
da hat er sicher recht. Übrigens, in dem Beitrag hieß es eben, Merkel macht ihr Kabinett nicht nach den Vorstellungen der AfD. Das ist natürlich falsch. Natürlich tut sie das. Und aus Sicht der CDU ist sie damit ja vielleicht auch gut beraten. Ich weiß nicht, ob Herr Spahn ausreicht, um sozusagen die CDU nach rechts jetzt abzudichten. Aber na klar, ist die AfD, ist, ob einem das gefällt oder nicht, eine ausgesprochen erfolgreiche politische Formation und setzt natürlich das gesamte politische System von rechts extrem unter Druck.
Also dann höre ich raus, Herr Augstein, dass Sie sich von den Grünen, die ja auch sagen, wir wollen eine kritisch-konstruktive Oppositionsarbeit leisten, was nicht so nach hartem Angriff klingt. Die FDP wiederum sagt, wir wollen hart, aber smart rangehen, wo man auch nicht weiß, wo ist dann eigentlich dieser Mittelweg. Aber Sie versprechen sich von der Linken und von der AfD tatsächlich die echte Oppositionsarbeit, wie Sie eben formuliert haben, weil Sie nicht irgendwelchen Bündnissen verpflichtet ist, aber was genau erwarten Sie da?
Die Linkspartei, der Job der Opposition im Bundestag ändert sich merkwürdigerweise dem von Journalisten extrem. Die können Politik auch nur kommentieren, aber sie nicht machen. Das ist ähnlich, da geht es denen ähnlich wie Ihnen und mir, nicht? Die Linkspartei kann die Bundesregierung und hat das in der Vergangenheit ja sehr, sehr erfolgreich gemacht, zum Beispiel mit ihren Anfragen unter Druck setzen. Ja, jetzt damit versorgt sie dann uns Journalisten.
Also auch Themen setzen, indem man die richtigen Fragen stellt.
Genau, und zuverlässig mit sehr interessantem Material. Jetzt gerade wieder Anfrage, worauf das Wirtschaftsministerium dann antworten musste, zu Kleinwaffenexporten. Die Bundesregierung stellt sich ja immer so dar, als wollte sie Rüstungskontrolle betreiben, Deutschland als Friedensmacht und so. Tatsache ist aber, die Rüstungsexportzahlen steigen. Kleinwaffen, die nun die schlimmsten Waffen sind, wieder noch mehr im vergangenen Jahr geliefert als in den Jahren zuvor. Das ist zum Beispiel klassische Oppositionsarbeit, für Transparenz sorgen, für Aufklärung sorgen. Das macht insbesondere die Linkspartei sehr, sehr gut.
Also freuen Sie sich doch ein bisschen auf die Oppositionsarbeit in den nächsten 4 Jahren.
Missverstehen Sie mich nicht. Die machen einfach ihren Job, aber die können gegen eine große Koalition in der Opposition relativ wenig machen. Und da muss man natürlich sagen, wir nennen uns zwar parlamentarische Demokratie, aber das Parlament spielt in Wahrheit keine so ganz große Rolle als Schauplatz von politischer Meinungsbildung, sowieso nicht, aber auch nicht als Schauplatz von politischer Lehre sozusagen in die Bevölkerung. Das ist bei uns anders als in Großbritannien.
Aber Angela Merkel sagt, sie wünscht sich und nimmt sich vor, dass es jetzt auch eine gute Debattenkultur gibt in der nächsten Legislaturperiode. Auch das für Sie keine Hoffnung?
Ja, es ist ja sehr ehrenvoll, dass Frau Merkel jetzt sozusagen nach so vielen Regierungsjahren und auch im fortgeschrittenen Alter noch sich so verändern will. Aber da bin ich mal gespannt. Normalerweise sagt man, dass alte Hunde keine neuen Tricks mehr lernen.
Schauen wir mal. Jakob Augstein von der Freitag. Vielen Dank. Ihre Gedanken zur Oppositionsarbeit, die uns wohl erwarten wird. Die Opposition darf ungehemmt agieren. Ob sie es tut, werden wir sehen. Die regierenden CDU-Politiker dagegen laufen sich warm für die Post-Merkel-Ära im Kabinett als Trainingslager. Noch einmal gut gemeinte Ratschläge aus einer anderen Disziplin von Stenkelfeld.
So, Herr Gröll. Schusstechnik Vollspann. Schön konzentrieren. Kurzer Anlauf. Genau zielen und zack, aus dem Fußgelenk. Oh nee, das war gar nichts. Körper drüber, Herr Gröll, und nicht so überhastet.
Einchecken für Pauschaltouristen heißt das Seminar, das hier vor den Übungsschaltern im Terminal 1 des Matthias-Rust-Flughafens stattfindet. Neben mir Übungsleiter Kurt Böing. Im Moment alles andere als zufrieden. Herr Böing, woran hapert's?
Ja, den meisten Leuten fehlt einfach das Gefühl fürs Gepäck.
Eben.
Wir haben's ja gerade sehr deutlich beim Herrn Gröll gesehen.
Ja.
Der Mann drischt ohne Sinn und Verstand auf den 10 Kilo Seesack mit Schmutzwäsche ein, gerät dabei in Rückenlage. Das Gepäck fliegt aus der Ideallinie und damit heißt es, aus der Traum vom schnellen Vorrücken.
Und da wären wir auch schon beim Thema, das Vorrücken mit schwerem Gepäck in 40, 50 Meter langen Warteschlangen beim Anstehen für die Bordkarten, sodass dann für den Transport ja praktisch nur noch die Füße in Frage kommen.
Ja, warte mal. Wunderbar, Herr Schlüter. Der hat einen Hammer, wa?
Alle Achtung.
Nun, er ist einer von vielleicht 10 Touristen weltweit, die es fertigbringen, den 40 Kilo Hartschalenkoffer Samsonite Holiday Tresor im Badelatschen über 30 Meter punktgenau an die Sicherheitskontrolle zu schießen. Der Herr Schlöter ist beidfüßig, führt das Gepäck ganz eng am Fuß, nimmt seine Frau sehr schön im Doppelpass mit und bringt, wenn es sein muss, auch im Alleingang, den großen Tremper-Rucksack Tirol 500, ein Surfbrett, einen Klappkinderwagen sowie den großen Schminkkoffer vom Typ Diva Dolores sicher ans Band. Und jetzt kommen Sie.
Effektives Vorrücken mit schwerem Gepäck.
Oder nimm mal so einen schweren, tragbaren Sender hier.
Ja, das war's hier von der Übungsschlange am
Terminal. Das kannst praktisch nur mit Picke schießen.
Und damit vom Terminal 1.
Guck, so.
Matthias Rusch, Flughafen. Zurück in.
Ja, hier funktioniert die Leitung wieder. Warum soll was am Flughafen funktioniert, nicht auch im Kabinett funktionieren? Merkels Mannschaft, HR2 Kultur der Tag. An dieser Stelle laden wir Sie ein zu einer kleinen Zeitreise. Gehen wir einmal 20 Jahre zurück. Wir schreiben das Jahr 1998, als Angela Merkel nach 8 Jahren CDU-Mitgliedschaft schon 2 Ministerämter hinter sich hat, zur Generalsekretärin gewählt wird. Damals hat sich unser geschätzter Kollege Peter Zudeik mit dieser Angela Merkel näher befasst. Und interessant ist, er charakterisiert sie in seinem Porträt 7 Jahre, bevor sie zum ersten Mal Kanzlerin wurde, genauso wie viele Kollegen am heutigen Tag, 20 Jahre später und einen Tag, bevor sie zum 4. Mal ins Amt gewählt wird.
Nüchtern, pragmatisch, solide, analytisch, hart, zäh, ausdauernd. Das sind die Eigenschaften, die Freund und Feind ihr attestieren. Aufrecht, wacker, integer, loyal wird sie auch gerne genannt, wobei nicht immer klar ist, ob sowas als Kompliment gelten soll. Selbstsicher ist sie ohne Zweifel, gelegentlich auch schlagfertig. Wer die Dame nicht mag, nennt sie bieder, hölzern, spröde und irgendwie trifft alles in gewisser Weise zu. Wo allerdings natürliche Frechheit, Witz und Spontaneität sein sollen, die ein Autor der Zeit bei Frau Merkel ausgemacht haben will, bleibt sein Geheimnis. Sich selbst hat Angela Merkel einmal eine unberechenbare Mischung aus Ungeduld und Gelassenheit attestiert. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Was sie neben ausgesprochener Arbeitswut ohne Zweifel auszeichnet, ist ein Gespür für politische Arithmetik. Sie gehört nicht zu denen, die diese Arithmetik bestimmen, aber sie profitiert davon. Und hat so eine bemerkenswert steile Karriere gemacht. 1954 in Hamburg geboren, aufgewachsen in der DDR. Der Vater war Pfarrer in der Brandenburgischen Kirche. Sie studierte Physik, promovierte 1986 über die Berechenbarkeit von Elementarreaktionen am Beispiel einfacher Kohlenwasserstoffe, ging im Herbst 89 zum demokratischen Aufbruch, trat 90 in die CDU ein, wurde stellvertretende Sprecherin der Regierung de Maizière. Bei der Parteikarriere war zunächst Günter Krause nützlich, CDU-Vorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern, später Bundesverkehrsminister. Er verhalf ihr zu einem Direktmandat und so kam sie in den Bundestag. Dort entdeckte sie Helmut Kohl, der sie zur Ministerin für Frauen und Jugend machte, zur stellvertretenden Parteivorsitzenden, zur Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern und 94 zur Umweltministerin. Kohls Mädchen hat sie lange Zeit geheißen. Nicht nur, weil der vormalige Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende in seiner Bräsigkeit sie tatsächlich so nannte, sondern weil sie sich auch so aufführte.
Wir lassen uns unsere Freude an der deutschen Einheit nicht vermiesen.
Das könnte Kohl genau so gesagt haben. Schlichtheit des Gedankens und der Wortwahl sind nahezu deckungsgleich.
Und deshalb, liebe Freunde, möchte ich in dieser Stunde, und lassen Sie es mich auch ein bisschen persönlich sagen, mit meiner Kandidatur auch der CDU etwas von der Heimat zurückgeben, die ich 1990 politisch sehr schnell in ihr gefunden habe.
In dieser Stunde persönlich Heimat, auch das exakt Kohls Diktion, als sei sie ein Stück von ihm. Alles, was ich bin, bin ich durch Helmut Kohl, hat sie nach dem Desaster bei der Bundestagswahl erklärt und damit signalisiert, dass sie sich an der Demontage des Ehrenvorsitzenden nicht beteiligen wolle. Diese Loyalität weiß auch einer wie Wolfgang Schäuble wohl zu schätzen. Nicht zuletzt deshalb wird seine Wahl auf Angela Merkel gefallen sein. Denn als Denkerin und Strategin wird die neue Generalsekretärin dem neuen Vorsitzenden nicht gefährlich werden. Als Frauenministerin ist sie nur dadurch aufgefallen, dass sie gegen das Frauenquorum war, das Helmut Kohl und Peter Hinze in der CDU durchgepaukt haben. Als Umweltministerin hat sie sich durch Bienenfleiß und schnell erworbene Kompetenz Respekt bei Freund und Feind erworben. Hat aber auch gezeigt, dass Hartnäckigkeit zu Halsstarrigkeit werden kann. Ihre ideologische Verbohrtheit in Sachen Atomenergie, ihr missionarischer Eifer beim Durchboxen etwa von atomrechtlichen Weisungen an die Bundesländer oder der Castortransporte hat letztlich dazu geführt, dass sie die Blamierte war, als sich herausstellte, wie ihre Hätschelkinder von der Atomlobby mit Sicherheitsproblemen umgehen. Und schließlich ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern auf eine Art und Weise abgestürzt, die keine politische Empfehlung sein kann. Vor allem aber, Angela Merkel hat über den Umweltbereich hinaus in politischen Debatten nie eine Rolle gespielt. In der Rote-Socken-Diskussion hat sie sich differenzierter geäußert als Peter Hinze, hat immer dafür plädiert, PDS-Wähler nicht pauschal zu diffamieren, hält schwarz-grüne Bündnisse auf Länderebene für möglich und das war's dann auch schon. Sie ist, wen sollte das wundern, keine Strategin, keine politische Denkerin, gar Vordenkerin. Eine kraftvolle Opposition hat sie nach ihrer Wahl zur Generalsekretärin versprochen, die Kampagnenfähigkeit der CDU soll wiederhergestellt werden. Angela Merkels Erfahrung im Austragen innerparteilicher Konflikte ist gering. Gegen Kohl hat sie sich zweimal zu behaupten versucht. Mit einem Vorschlag zu einer CO2-Abgabe, einer frühen Variante der Ökosteuer, da wurde sie vom Chef öffentlich derart abgemeiert, dass selbst ihre Gegner Mitleid hatten.
Das sollte sich dann noch ändern. Peter Zudeik mit einem Porträt von Angela Merkel aus dem Jahre 1998, ein Fundstück aus dem Archiv, 20 Jahre alt. Kurz darauf, 1999, kam dann die Auseinandersetzung mit Helmut Kohl, in der sie sich durchsetzte, die Partei zur Trennung von Helmut Kohl drängte. Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler und Historiker an der Uni Halle und Autor des Buches »Die Bundesrepublik als Idee«. Guten Tag.
Ja, guten Abend, Frau Fuhrmann.
Jetzt haben wir uns eben in das Jahr 1998 begeben, das Ende der Ära Kohl. Die Ära Kohl ist ja ein feststehender Begriff, mit dem die Einschätzung verbunden ist, dass Kohl in seinen Regierungsjahren Deutschland und Europa geprägt hat. Wiedervereinigung, Aussöhnung mit Frankreich, der Euro. Muss man das zwingend mit einer Person, einem Kanzler, also in dem Fall Kohl, verbinden?
Ja, ich meine, bei Helmut Kohl zeichnete sich das lange Zeit gar nicht ab, denn in den 80er Jahren hätte niemand von einer Ära Kohl gesprochen, die es dann rückwirkend wurde. Und insofern ist auch bei solchen Ära-Bezeichnungen oder Epochenbezeichnungen eigentlich sind das immer Hilfskonstruktionen. Merkel hat sicherlich nicht das große Ereignis prägen können wie Kohl die deutsche Einheit, aber vielleicht wird es doch auch mal eine Ära Merkel geben, weil in der Zeit ihrer Regierung sich doch eine ganze Menge geändert hat in der Gesellschaft und sich eine Gesellschaft modernisiert hat und wir leben jetzt in einer deutlich anderen Welt als noch vor 12 Jahren.
Mhm. Also aber trotzdem ist es so, dass bei Willy Brandt zum Beispiel dieser Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen, das klingt noch Jahrzehnte später nach, oder bei Helmut Kohl diese Forderung nach der geistig-moralischen Wende. Also auch da geht es auch um Grundstimmung im Land. Gibt es Vergleichbares von Frau Merkel?
Naja, in der Welt des Kalten Krieges war die politische Lage angespannter und polarisierter. Es gab auch noch klare Links-Rechts-Gegensätze. Nebenbei bemerkt war die geistig-politische Wende, die Kohl ausgerufen hatte, ja auch ein Rohrkrepierer. Also da hat ja gar nichts dann stattgefunden. Das ist ja eigentlich sozusagen relativ schnell einkassiert worden. Aber als Kanzlerin einer großen Koalition, und wir müssen uns ja immer vor Augen halten, es ist jetzt schon die dritte große Koalition, die Merkel eingeht, also lagerübergreifend regieren muss und eben viele Kompromisse schließt, da kann man sich nicht so sehr mit großen Botschaften profilieren. Da wird man eher darauf achten, Dinge zum Ausgleich zu bringen und eher als Moderatorin zu wirken.
Aber prägt auch das ein Land?
Mit Sicherheit. Und das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, dass wir immerhin die erste Kanzlerin haben und sich damit auch ein anderer, vielleicht auch erfrischend neuer Regierungsstil präsentiert, der eben auf nicht mehr auf große Gesten und auf Macho-Gehabe aus ist, sondern ein Regierungsstil, der bedacht, zurückhaltend, wohl überlegt ist und im Fall von Merkel ja doch durchaus auch sehr erfolgreich über lange Jahre.
Aber das wiederum ist ja interessant, Herr Hacke, dass dieses Bedachte von manchen offensichtlich auch als lähmend empfunden wird, weil trotzdem diese letzte GroKo auch Erfolge zu verzeichnen hatte, Deutschland zurzeit gut dasteht mit einer starken Wirtschaft und niedriger Arbeitslosigkeit, gibt es einen gewissen Überdruss, einen Protest oder auch Wechselstimmung zumindest zum Teil. Also da ist scheinbar ein sehr unterschiedliches Empfinden vorhanden über das, was war.
Ja, es gibt wahrscheinlich eher eine Proteststimmung als eine Wechselstimmung, denn hätte es eine Wechselstimmung gegeben, dann hätte ja im letzten Jahr eine Art Wahlkampf gezündet. Aber dieser Wahlkampf hat ja fast gar nicht mehr stattgefunden und dieser Hype um Martin Schulz ist ja nach wenigen Wochen schon eingebrochen. Insofern hat es keine richtige Wechselstimmung gegeben, aber die langen Jahre der Großen Koalition haben so einen gewissen Überdruss produziert. Und das lässt sich fast nur noch psychologisch erklären, dass man eigentlich die liberale Demokratie, das, was sie an Gelegenheiten bietet, das, was sie auch an Konsens und Verständnis abfordert, dass man das mit ganz einfachen, auch aggressiven Botschaften konterkariert, wie wir das in der AfD sehen. Und natürlich muss man auch sagen, dass trotz der sehr guten wirtschaftlichen Zahlen es natürlich genügend Probleme gesellschaftlich gibt und genügend Ängste vor allen Dingen, die angegangen werden müssen. Und hier haben wahrscheinlich auch aufgrund der gegenseitigen Rücksichtnahme in großen Koalitionen die Parteien wenig entschlossene Botschaften versendet.
Und da besteht auch nicht das Bedürfnis nach irgendwelchen Visionen oder Macron-artigen Gestalten, die dann einfach dynamischer und anders rüberkommen?
Ja gut, ich denke, in Deutschland haben wir aus historischen Gründen immer eine gewisse Skepsis gegenüber Führungspersönlichkeiten, wobei es ja immer wieder auch Kanzler gegeben hat, die durch persönliches Charisma auch Stimmen gebunden haben. Denken wir an Willy Brandt, denken wir aber auch noch an Gerhard Schröder. Also ich glaube, in den Parteien, in den Volksparteien, die sich ja jetzt in einer Niedergangsphase finden und auch beide in einer Orientierungskrise finden, gibt es das starke Bedürfnis nach Profilierung und wir werden zu beobachten haben, inwiefern diese neue große Koalition, die nicht mehr so groß ist, doch darunter leiden könnte, dass man sich doch sehr, sehr stark auch profilieren will, dass man eigentlich immer schon den Wahlkampf vor Augen hat, der ja nun schon in bald 3 Jahren wieder stattfindet. Mhm. Wir haben ja schon ein halbes Jahr vertan.
Wenn Angela Merkel diese Legislaturperiode und dann noch ungefähr 2 Monate Kanzlerin bleiben wird, dann kann sie mit einer Amtszeit von 16 Jahren mit Helmut Kohl mithalten, hat dann die von Konrad Adenauer, der war 14 Jahre im Amt, getoppt. Adenauer wiederum wurde ja erst mit 73 Jahren Kanzler und trat dann mit 87 erst ab. Für viele war das zu spät. Aber so gesehen hätte ja Angela Merkel möglicherweise noch einige Legislaturperioden vor sich.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir die Halbzeit jetzt erst gesehen haben von Angela Merkel. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt in den nächsten 1,5 Jahren schon eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger bestimmen wird. Denn dann würde sie sich ja selber quasi die Butter vom Brot nehmen und würde sich selber entmachten, voreilig.
Also die berühmte Lame Duck wäre sie dann, die nicht mehr handeln kann.
Genau, und sie hat schon viele Krisen ausgesessen und auch die letzten Monate waren anstrengend für sie. Aber wenn es jetzt wieder an die Regierungsarbeit geht und es ist zu erwarten, dass in dem nächsten Jahr viel passieren wird, es gibt viele latente Krisen, vor allen Dingen auch außenpolitisch, dann kann diese relativ ruhige und programmatisch irgendwie hart diskutierte Phase, dann kann die sehr, sehr schnell vergessen sein und dann kann sich eine Kanzlerin auf einmal wieder als stärker erweisen. Und man wird sehr genau beobachten müssen, wer sich jetzt profiliert. Im Moment ist noch niemand in Reichweite, der ihr so gefährlich werden könnte, dass sie unbedingt unter Handlungsdruck steht. Aber sie hat jetzt schon einen Warnschuss erhalten in den letzten Wochen, dass die Partei ungeduldig und unzufrieden wird, die Union.
Wie Kanzler und Kanzlerinnen das Land prägen und auch Angela Merkel das tut, Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler und Historiker an der Uni Halle. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Morgen früh steht die Wahl Angela Merkels auf dem Bundestagskalender. Anschließend wird sie und auch das ganze neue Kabinett vereidigt. Dann hätten wir ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wieder eine Regierung, wieder eine große Koalition. Das war für uns Anlass genug, genauer auf die alte und neue Kanzlerin Angela Merkel und dieses Mal auf die CDU zu schauen. Es könnte sein, dass die nächsten 4 Jahre gar nicht so langweilig werden. Mehr von uns wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek. Auch dort können Sie uns unter der Tag nachhören. hr2 Kultur, der Tag. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik.